Wir fahren fort mit unserer Serie durch den ersten Petrusbrief. Und so lade ich euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zum ersten Petrusbrief, Kapitel 3. Erster Petrus, Kapitel 3. Wir betrachten heute die Verse 3 und 4. Ich lese aber ab Vers 1. Hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Ebenso, ihr Frauen, ordnet euch den eigenen Männern unter, damit sie, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, ohne Wort durch den Wandel der Frauen gewonnen werden, indem sie euren in Furcht reinen Wandel angeschaut haben. Euer Schmuck sei nicht der äußerliche, durch Flechten der Haare und Umhängen von Gold oder Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr köstlich ist. Amen.
Amen.
Lasst uns beten. Unser Herr und Gott, das ist unser Wunsch, dass wir schön, köstlich, wohlgefällig in deinen Augen sind. Und darum haben wir uns versammelt, Herr, dass du durch dein Wort an uns arbeitest, dass wir mehr und mehr so sind, wie es dir gefällt. Und so, Herr, segne uns in dieser Stunde durch dein Wort. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen.
Amen. Amen.
Nehmt gerne Platz. In den ersten beiden Versen dieses Kapitels fordert uns der Apostel Petrus auf, vielmehr fordert er die Ehenfrauen auf, dazu, sich ihren eigenen Ehemännern unterzuordnen. Das heißt, sich der Führung, der Leitung des eigenen Mannes zu unterstellen und zu folgen. Auch diejenigen Schwestern, haben wir gelernt, die einen ungläubigen Ehemann haben, sollen sich ihren Männern unterordnen und versuchen, ihn für den Glauben zu gewinnen, und zwar durch die Art und Weise, wie sie leben. Sie sollen Gott fürchten und darum ihren Ehemann fürchten und so rein leben, dass ihr Ehemann das Leben anschaut und erkennen und bekennen muss: Der Glaube meiner Frau ist Wahrheit. Dieser Glaube hat tatsächlich lebensverändernde Kraft. Er ist ein heiligender Glaube. Ein Glaube, der heiligt, ein Glaube, der verändert. Und ja, wir schämen uns für diese biblische Lehre nicht, denn Gottes Wort ruft uns unmissverständlich dazu auf, dass die Ehefrauen sich ihren Männern unterordnen sollen. Das ist keine Sache der Interpretation. Es ist eine klare biblische Lehre. Und gerade diese Tatsache ist ein Ärgernis für diese heutige Welt. Wenn du als Frau diesen biblischen Weg wählst, dann wirst du von der Welt verurteilt, belächelt. Du wirst als dämlich und rückständig abgestempelt. Du wirst so dargestellt, als würdest du dich knechten lassen und unterdrücken lassen. So als seist du bemitleidenswert. Nun sag mir, liebe Schwester, wenn du all diese Dinge hörst, fragst du dich wirklich noch, ob das, was du tust, der Welt gefällt? Sind das immer noch Gedanken, die in deinem Kopf kreisen? Fragst du dich wirklich noch, ob Anerkennung der Welt etwas sei, wonach man streben müsste? Sagt Paulus nicht in Galater Kapitel 1, Vers 10, rede ich jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Nein, wenn ich noch Menschen gefiele, dann wäre ich Christi Knecht nicht. Sag mir, wen willst du gefallen? Den Menschen oder Gott? Und verstehst du, es geht nicht darum, ob du der Welt gefällst. Es geht noch nicht mal in erster Linie darum, ob du Männern gefällst. Es geht darum, ob du Gottes Wohlgefallen hast. Und das muss deine große Motivation sein, dein wahrer Beweggrund in allem. Ist das dein Bestreben, dass du dich fragst: Bin ich schön in Gottes Augen? Lebe ich so, wie es ihm gefällt? Nun schauen wir uns nun an, was der Apostel Petrus über die Schönheit der Frauen zu sagen hat. Und wir schauen uns heute Morgen diese beiden Verse an. Und in Vers 3 lernen wir, was Gott nicht gefällt, was ihn nicht beeindruckt. Und in Vers 4 lernen wir, was Gott gefällt, was köstlich in seinen Augen ist. Also zunächst diese ersten beiden Punkte. Erstens, was gefällt dem Herrn nicht? Was beeindruckt ihn nicht? Was schmückt eine Frau vielleicht in den Augen dieser Welt, aber es ist nicht wunderbar schön in Gottes Augen? Vers 3. Euer Schmuck sei nicht der äußerliche durch Flechten der Haare und Umhängen von Gold oder Anziehen von Kleidern. Was würdest du sagen, ist das gängige, vorherrschende Schönheitsideal in der Gesellschaft, in der wir uns befinden, das, was durch die Medien uns präsentiert wird? Nun, dann weißt du, eine Frau muss perfekte Körpermaße besitzen, eine makellose, reine Haut, strahlend weiße Zähne, seidenglattes Haar, das perfekte Make-up, sie muss Sexappeal haben, sie muss mit ihren Reizen spielen können, sie muss sich zu präsentieren wissen, sich in Szene setzen, den Männern den Kopf verdrehen, sie trägt die neueste Fashion aus Mailand, ausgefallene, extravagante Kleidung von den bekanntesten Modedesignern, sie trägt kostspieligen Schmuck und hat aufwendig gestylte Frisuren. Eine Frau, die im Rampenlicht steht, die einen Catwalk auf High Heels auf dem roten Teppich hinlegt. Germany's Next Topmodel. Und dabei geht es schließlich, ausschließlich um Äußerlichkeiten. Um das Äußere. Um das Aussehen. Und weil man gerne auffallen möchte, darf man nicht gewöhnlich sein, sondern man muss hervorstechen, man muss besonders schön wirken. Und dabei geht es gerade nicht darum, im Hintergrund zu sein, sondern man möchte im Rampenlicht stehen, alle Aufmerksamkeit bekommen, alle Augen auf sich ziehen. Und das, ihr Lieben, ist kein neues Phänomen. Dieser sündige Drang in der Frau, den gibt es schon seit dem Sündenfall. Dieser Drang, begehrt zu werden. Dieser Drang, bewundert zu werden. Dieser Drang, sich in den Vordergrund zu spielen, gesehen zu werden. Und gerade deshalb wählt die Frau dann extravagante, prunkvolle Kleidung und Schmuck heraus, weil sie eben diesen Drang hat. Und diesen Drang, den gab es auch zur Zeit der Apostel, auch in den Gemeinden. Und so spricht der Apostel Petrus nun hier über dieses antike Schönheitsideal im Römischen Reich, das was Mode war. Wie hat denn eine Frau sich schön gemacht? Wie hat sie sich präsentiert? Nun, vor allem hat sie auf drei Dinge geachtet: auf ihre Haare, auf ihren Schmuck und auf ihre Kleider. Und bei all den Dingen geht es darum, aufzufallen, sich in Szene zu setzen, die Blicke auf sich zu ziehen. Schauen wir uns an, was der Apostel zu sagen hat. Nochmal Vers 3. Euer Schmuck sei nicht der äußerliche durch Flechten der Haare. Also das einfache Volk im Römischen Reich war recht pflegeleicht. Sie flochten sich einen unkomplizierten Zopf. Was anderes konnten sie sich gar nicht leisten. Nicht so die vornehme Schicht der Gesellschaft. Mit einer schlichten Frisur das Haus zu verlassen, undenkbar, keinesfalls. Nein, die Hausherrinnen, sie ließen sich aufwendige Frisuren flechten. Sie waren ausgesprochen zeitintensiv, mühsam und kostspielig. Viele Frauen hatten darum extra ausgebildete Sklavinnen, die dafür professionalisiert waren, ihnen die besten Flechtfrisuren zu schnüren. Und zum Formen der Haare benutzte man damals schon einen Lockenstab. Und in das Geflecht der Haare arbeitete man kunstvolle Haarnadeln aus Gold und Silber und Elfenbein und Bronze und man benutzte Haarnetze und Bänder und Perückenteile und Goldeinsätze und Perlen und Diademe. So eine kunstreiche Flechtfrisur, so eine komplizierte Aufsteckfrisur war ein Statussymbol, ein Statement, das jeder verstanden hat. So etwas zieht die Blicke auf sich. Damit steht man im Zentrum der Aufmerksamkeit. So wird man zum Stadtgespräch. Hast du gesehen, was sie heute für eine aufwendige Frisur getragen hat? So imposant. Wie lange mag das wohl gedauert haben? Wie viel hat es wohl gekostet? Was ist der Name dieser Sklavin, die solche Frisuren zustande bringt? Obwohl ja eigentlich, und das wissen wir, die langen Haare der Frau gegeben sind als Schleier. als Zeichen der Zurückhaltung. Nein, perversieren sie das genau ins Gegenteil und wollen dadurch Aufmerksamkeit und im Mittelpunkt stehen, im Vordergrund. Das Ganze hat, würde ich sagen, seinen Höhepunkt gefunden im 18. Jahrhundert in der Rokoko-Zeit, wo Frauen so pompös aufgeturnte Frisuren trugen, dass es darum ging, sie sollen aussehen wie Springbrunnen mit eingearbeiteten Puppen und sogar Schiffsmodellen und Pflanzen und Federn. Je außergewöhnlicher und exotischer, desto besser. In England, wo den Frauen vielleicht noch bewusster war, man muss etwas auf sein Haupt tragen, da wählte man die Hüte und da steckte man Federn und andere Verzierungen rein. Und der Sonntag, der Tag des Herrn, war im Endeffekt nichts anderes als eine Hutmodeshow. Es geht darum, wer hat den größten und ausgefallensten Hut von allen. Der Apostel sagt zu den christlichen Frauen, euer Schmuck sei nicht der äußerliche durch Flechten der Haare. Und er schreibt weiter, und Umhängen von Gold. Es ist auch heute noch so, dass Menschen und vor allem Frauen dazu neigen, zu meinen, sie könnten ihren persönlichen Wert steigern, indem sie sich Edelmetalle um den Hals hängen. Man sagt, ja, daran erkennt man, dass ich solche Klunker trage, dass ich jemand bin, dass ich Wohlstand habe, dass ich nicht der Normale bin, sondern ich bin besonders. Schau dir die Klunker an, die ich trage. Ich muss besonders sein. Und dann schauen sich die Leute nach mir um. Und ja, eine Sklavin, sie konnte sich ganz schlichten Schmuck nur leisten, so einen normalen Anhänger. Aber die wohlhabenden Frauen, denen ging es oft darum, alle ihre Schätze zur Schau zu stellen. Manchmal trugen sie dann mehrere Ketten, mehrere Ohrringe auf einmal. Worum geht es denn dabei? Es geht darum, seinen Wohlstand demonstrativ zur Schau zu stellen, sich selbst in den Vordergrund zu spielen und Bewunderung zu erhaschen. Vers 3, euer Schmuck sei nicht der äußerliche, durch Flechten der Haare und Umhängen von Gold oder Anziehen von Kleidern. Nun klar ist, Petrus ist nicht generell gegen das Anziehen von Kleidern. Frauen müssen ja was anhaben. Aber es geht hier um besondere Kleider. Um extravagante, auffällige, luxuriöse Kleider, wo es wiederum um ein prunkvolles Auftreten und zur Schaustellung von Wohlstand geht. Kleider, die zum Gesprächsthema werden in der Gemeinde, wo die Leute sich fragen, wow, wie viel hat dieses Kleid wohl gekostet? Es muss ein Vermögen gekostet haben. Die Sache ist klar, wenn eine Frau sich also herausputzt durch kostspielige Frisuren und Schmuck und Kleider, dann ist sie eindeutig stolz, sie ist eindeutig selbstverliebt. Sie möchte nicht in dem Hintergrund sein, sie möchte in den Vordergrund sich drängen. Und darum stimme ich Johannes Calvin zu, wenn er Folgendes schreibt. Es wäre eine übertriebene Strenge, Schmuck und Eleganz in der Kleidung kurzweg zu verbieten. Petrus will nicht jede Schönheitspflege tadeln, sondern das Laster der Eitelkeit, an welchem die Frauen kranken. Zum Anstand gehört Maßhalten und Bescheidenheit. Wenn also eine Frau mit üppigem Haarschmuck und Gewand einhergeht, wenn sie Überfluss und Prunk zur Schau trägt, kann ihre Eitelkeit nicht entschuldigt werden. Denn übertriebene Eleganz und überflüssige Pracht, wie überhaupt jedes Übermaß, entspringt aus einem inneren Fehler, sagt Calvin. Dieses Auftreten entspringt einem inneren Fehler. Da stimmt etwas nicht mit dem Herzen. Da ist irgendetwas verkehrt, denn eindeutig ist dort ein stolzes Herz. Ein Herz, das danach begehrt, beneidet und bewundert zu werden. Nein, euer Schmuck sei nicht der äußerliche durch Flechten der Haare und Umhängen von Gold und Anziehen von Kleidern. Für diese Dinge wirst du in der Welt bewundert und du wirst applaudiert. Dir wird applaudiert, aber Gott lässt sich davon nicht beeindrucken. Erinnert ihr euch, wie wir letzten Sonntag gelesen haben, wie Jehu kam, um Isabel zu töten und Isabel belegte ihre Augen mit Schminke und schmückte ihr Haupt, Wisst ihr, diese Frau, die kann die schönsten Frisuren tragen, die schönsten Schmuck und Schminke und was auch immer, sich damit bedecken und kleiden, wie auch immer. Diese Frau bleibt eine verdorbene, abscheuliche Frau. Ein Greuel in Gottes Augen. Und so spricht der Herr über das Volk der Juden in Jeremia Kapitel 4, hör mal. Wenn du dich auch in Karmesin kleidest, das heißt im kostbarsten Stoff, wenn du mit goldenem Schmuck dich schmückst, wenn du deine Augen mit Schminke vergrößerst, vergeblich machst du dich schön. Vergeblich. Durch all das, was du da tust, kannst du den Herrn nicht beeindrucken. Und hör mal, was der Herr sagt in Jesaja Kapitel 3. Hier geht es um diese vornehmen Frauen sozusagen, die High Society, die sich um nichts Gedanken gemacht hat, als um ihren Wohlstand, um ihr Aussehen, aber den Herrn vergessen haben und gottlos gelebt haben. Da heißt es in Jesaja Kapitel 3, ab Vers 16, und der Herr sprach, weil die Töchter Zions hochmütig sind und mit hochgestrecktem Hals dahergehen und verführerische Blicke werfen, weil sie trippelnd einherstolzieren und mit ihren Fußspangen klirren, deshalb wird der Herr den Scheitel der Töchter Zions grindig machen. Und der Herr wird ihre Stirn entblößen. An jenem Tag wird der Herr wegnehmen den Schmuck der Fußspangen und Stirnbänder und Halbmonde und die Ohrgehänge und Armketten und Schleier, die Kopfbunde und Schrittkettchen und Gürtel und Riechfläschchen und Amulette, die Fingerringe und Nasenringe, die Prachtkleider und Mäntel und Umschlagtücher und Beutel, die Handspiegel und Hemden und Turbane und Überwürfe. Und es wird geschehen, statt des Wohlgeruchs wird Moder sein. Und statt des Gürtels ein Strick. Und statt des Lockenwerks eine Glatze. Und statt des Prunkgewandes ein umgürteter Sack. Ein Brandmal statt Schönheit. Also wir lesen hier von Beauty-Produkten in Hülle und Fülle. Von prall gefüllten Kleiderschränken, eine breit gefächerte Auswahl von modischen Accessoires und Schmuckstücken, all das macht sie angeblich schön. Der Herr wird all das wegreißen. Er wird all das wegreißen, sodass ihre Verdorbenheit, ihre Gottlosigkeit zutage tritt. Denk daran, was der Herr dem Samuel gesagt hat, als er einen König salben sollte. Da sagt der Herr in 1. Samuel 16, sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht auf das Herz. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, nicht so unser Herr und Gott. Er schaut auf das Herz. Und das führt uns jetzt zu unserem zweiten Punkt. Was macht denn jetzt eine Frau schön in Gottes Augen? Was muss er denn sehen? Vers 4. Sondern der verborgene Mensch des Herzens, unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr köstlich ist. Hörst du? Gott schaut nicht auf das Äußerliche, sondern auf das Innere. Auf was? Vers 4. Sondern der verborgene Mensch des Herzens. Der Herr schaut auf das, was verborgen ist, auf das Innere des Menschen. Das bedeutet auf den Kern deines Wesens, auf deine Persönlichkeit, auf dein eigentliches Ich. Wenn man dir all deinen äußeren Schmuck wegnehmen würde, all deine äußere Schönheit vergehen würde, was bleibt denn noch? Ja, dein eigentliches Ich. Das, was du wirklich bist. Das andere ist alles äußerlich. Accessoires. Aber was bist du im Kern deines Wesens wirklich? Dein eigentliches Ich. Dein innerliches Wesen. Und die Frage ist, wenn der Herr das sieht in deinem Inneren, in deinem Herzen. Der Mensch deines Herzens, ist der schön in Gottes Augen? Ist der köstlich? Nun, all dieser Schmuck, den Petrus bisher nannte, ist alles vergänglich. Prada und Gucci, Gold und Silber oder was auch immer, ist alles vergängliches Krimskrams. Es hat keinen ewigen Wert. All das vergeht. Aber Petrus spricht nun davon, dass du in deinem Herzen, in deinem inneren Menschen einen unvergänglichen Schmuck tragen musst. Etwas, was eindeutig nicht irdisch, nicht weltlich, nicht zeitlich ist, sondern göttlicher Natur. Denn wir lesen ja in 1. Petrus Kapitel 1, ihr erinnert euch sicherlich noch, wo Petrus sagt, wir sollen einander lieben aus reinem Herzen. Und dann sagt er, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichen Samen, sondern aus unvergänglichen, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Die Frage ist, ob du im Kern deines Wesens, in deiner Persönlichkeit, der Herr dir eine Neugeburt geschenkt hat, dass er deinen neuen Menschen gekleidet hat mit ewigem Schmuck. Etwas, was kein Mensch dir schenken kann, was du nicht von deiner Natur aus hast, sondern womit dich der Herr schmückt. Mit etwas Ewigem, was nur der Ewige verleihen kann. Womit wird denn der innere Mensch geschmückt? Nochmal Vers 4. Sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck. Was ist das für ein Schmuck? Des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr köstlich ist. Ein sanfter und stiller Geist. Das ist wahrer Schmuck in den Augen des Herrn. Das ist in seinen Augen sehr köstlich. Das heißt, sehr wertvoll, sehr kostbar, sehr wohlgefällig. Und das müsst ihr, liebe Frauen, unbedingt verstehen. Unbedingt. Also Petrus schreibt hier von Unterordnung. Er sagt, dass du dich also freudig, bereitwillig, ohne Widerwillen der Führung und der Leitung deines Mannes zu unterstellen hast, dich zu fügen hast, und das meint sanft und still zu sein im Geiste. Aber hier lernst du etwas, was du unbedingt begreifen musst, das kannst du gar nicht aus deiner eigenen Kraft. Das ist völlig unmöglich. Kein Wunder also, dass die gottlose Welt sich dagegen stellt, denn es ist ein Schmuck, den der Herr dir schenken muss. Es ist ein Werk, das der Herr in deinem Herzen tun muss. Deine gefallene Natur streitet dagegen. Du hast von Natur aus nicht diesen sanften und stillen Geist. Du würdest tun, was die Welt sagt. Die sagt, du musst tough sein und durchsetzungsfähig. Du musst dich gegen die Männer behaupten. Du musst den Ton angeben. Du darfst dir nichts diktieren lassen. Du musst sagen, wo es lang geht. Nein, ein Wesen, das von Gott erneuert wurde, ein Wesen, das ausgestattet wurde durch seinen Schmuck, das allein vermag sanft und still zu sein. Ungläubige werden es darum niemals verstehen, denn es ist ein übernatürliches Werk Gottes, ein ewiges Werk im Herzen seiner Kinder, seiner Töchter. Darum kann es gar nicht aufgezwungen werden. Es muss etwas sein, was der Herr tut in dir. Sanft zu sein. Sanft zu sein heißt, nicht gegen Gott und gegen deinen Ehemann und gegen deine Mitmenschen zu streiten und zu zanken, nicht schroff zu sein, nicht widerspenstig, nicht spitzzüngig zu sein, sondern wiedergeborene Töchter Gottes, sie sind nicht dominant, sie sind nicht herrisch, sie sind nicht rebellisch, sie sind nicht streitsüchtig, nicht launisch, nicht frech, nicht aufmüpfig, sie streben nach einem sanften Geist. Nach Stille. Das ist das Gegenteil von laut sein. Das Gegenteil von Aufsehen erregen, im Mittelpunkt stehen wollen. Es geht eben nicht darum, die Blicke auf sich zu ziehen, sondern sich bewusst unauffällig im Hintergrund zu halten. Sie will nicht den Ton angeben, nicht das Sagen haben. Sie will nicht die Führung haben. Sie ist in all ihrem Wesen dezent, zurückhaltend. Sie ist zufrieden darin, sich zurückzuhalten. Sie will nicht von der Welt begehrt, bewundert oder beneidet werden. Und das erkennt man auch daran, wie sie sich kleidet. Das macht Petrus hier klar. Töchter Gottes müssen sich angemessen kleiden. Nicht so, dass sie sich in den Vordergrund drängeln. Ja, kleide dich schön, kleide dich elegant und adrett, geschmackvoll und hübsch, sei gepflegt, denn meine nicht Hässlichkeit und Geschmacklosigkeit wären ein Merkmal von Heiligkeit. Nein. Gott hat die Dinge schön gemacht. Er hat einen heiligen Sinn für Ästhetik, für Schönheit. Das sehen wir in allen Dingen, die er geschaffen hat. Aber kleide dich niemals mit dem Ziel, aufzufallen, sexy zu wirken, zu protzen, dieses gesunde Maß zu überschreiten. Meine Frage ist, bist du laut durch deine Kleidung, liebe Schwester? So, dass es auffällt? So, dass Männer sich umdrehen wollen? Es passt nicht zu einem sanften und stillen Geist. Aber weißt du, du erkennst nicht nur daran, dass eine Frau still ist und sanft an der Weise, wie sie sich kleidet, denn eine Frau kann sich sehr angemessen kleiden und dennoch nicht still und nicht sanft sein. Sie kann laut sein. Das erkennst du vor allem, wenn du ein Gespräch mit einem Ehepaar führst, aber du merkst, diese Frau unterbricht ihren Ehemann ständig. Sie ist die Wortführerin. Im Gespräch merkst du, sie hat das Sagen. Und der Mann hält sich im Hintergrund und ist so klein mit Hut. Und wehe, er sagt etwas, was ihr nicht passt, was gegen ihren Willen geht, denn sie will stets ihren Willen durchsetzen. Und wehe, er sagt etwas, sie wird es ihm spüren lassen, sie wird es ihm wissen lassen, dass sie so etwas nicht duldet. Sie wird argumentieren, sie wird zanken, sie wird streiten, bis sie Recht bekommt. Und wenn nicht, ist sie bitter und beleidigt. Nichts mit Stille, sie gibt nicht nach. Und sie hat viele Mittel, viele Wege, über den Mann zu dominieren und zu herrschen und Druck auszuüben. Wenn er nicht nach ihrer Pfeife tanzt, dann wird er es zu spüren bekommen. Das kann von einem bösen Blick gehen, bis sogar, davon habe ich schon mehrfach gehört, bis zum Entzug von Intimität als Druckmittel in der Ehe. Was bildest du dir ein, liebe Frau? Manche Frauen hören nicht auf zu zanken, herrisch zu sein, bis ihr Wille durchgesetzt ist, durch verschiedene Arten und Weisen. Calvin hat recht, wenn er sagt, ein unerträgliches Geschöpf ist eine herrische Frau. Eine herrische Frau. Sag mir, liebe Frau, herrschst du eigentlich heimlich über deinen Mann? Oder bist du wirklich sanft und still? Ist es so, dass man vielleicht sagen müsste, dein Mann ist eher schwächlich, eher verweichlicht, eher unfähig, Verantwortung zu übernehmen, Initiative zu ergreifen, sich durchzusetzen, das Gespräch zu führen, den Ton anzugeben? Sag mir, liegt es vielleicht daran, dass du deinen Mann klein hältst und dominierst über ihn mit deiner ganzen Art? Mag das sein? Bist du vielleicht wie Rahel, die gereizt und verbittert gegen ihren Mann Jakob sprach durch ihre Bemerkung in Genesis 30? Oder aufmüpfig wie Miriam gegenüber ihrem Bruder Mose in 4. Mose 12? Oder spottest du wie Michal über deinen Ehemann, wie sie spottete über David in 2. Samuel 6? Oder wagst du es sogar, deinen Mann zu beleidigen, ihn mit größter Verachtung zu begegnen, wie Hiobs Frau? Und liebe Frau, meine nicht, sanft und still zu sein, ist bloß eine Sache der Worte. Nein, es geht um dein gesamtes Auftreten. Hör mir gut zu. Denn schon ein respektloses Runzeln der Stirn, ein Augenverdrehen, das irgendwie Verachtung ausdrückt, nach dem Motto, wenn Blicke töten könnten, einen spöttischen Laut auszustoßen, geringschätzig zu seufzen, den Mund irgendwie zu verziehen, verächtliche Bewegungen zu machen mit deinen Händen, dich einfach abzuwenden von deinem Mann, den Raum zu verlassen, die Tür zuzuknallen oder was auch immer. Es gibt zahllose, respektlose Gesten und Ausdrucksweisen der Mimik, wie du Verachtung ausdrückst deinem Mann gegenüber. Das ist nicht sanft und das ist nicht still. Sag mir, bist du geschmückt mit diesem sanften und stillen Geist? Oft meinen Frauen ja, es wäre ihre größte Waffe, irgendwie zu keifen und vielleicht zu weinen und wütend zu werden oder laut zu werden. Nein, das ist nicht deine größte Waffe. Das eigentliche Mittel, das der Herr dir gegeben hat, ist dein sanfter und stiller Geist. Stell dir vor, dein Mann kommt nach Hause. Und er beginnt gleich mit etwas sehr Verletzendes. Hast du schon wieder nicht aufgeräumt? Dann kannst du zurückgreifen und spitzzüngig sein und sagst, Wenn du mal Mann genug wärest, deine Frau zu unterstützen im Haushalt, dann würde es nicht so laufen. Ding, ding, Runde 1. Jetzt beginnt der Kampf. Dann gibt es einen Schlagabtausch. Und der Mann sagt, wie? Ich unterstütze dich nicht? Wer schuftet denn den ganzen Tag? Und kommt kaputt nach der Arbeit nach Hause und verdient das Brot. Und sie sagt, ja, aber dass ich mich um meine Kinder kümmern muss, das ist wohl keine Arbeit in deinen Augen. Und ja, die Kinder sind dir sowieso egal, so wenig Zeit, wie du mit ihnen verbringst. Autsch. Autsch, das hat gesessen. Und du meinst, das ist jetzt irgendwie eine effektive Art und Weise, dich zu behaupten als Frau? Nein, aber was würde passieren, wenn es so abläuft? Dein Mann kommt nach Hause und sagt, hast du schon wieder nicht aufgeräumt? Und du sagst, ja, mein Schatz, du hast recht. Es hat nicht funktioniert. Ich habe mich bemüht, es sind viele Dinge, unerwartete Dinge dazwischen gekommen, aber ich mache mich gleich ran, ich werde das noch erledigen, denn ich wünsche mir, wenn du nach Hause kommst, dass die Wohnung sauber ist. Kann ich dir was zu trinken bringen vielleicht? Was sagt der Mann dann? Was sagt der Mann dann? Er sagt, oh, okay, ist schon in Ordnung. Lass mal, ich räum auf, mein Schatz. Weil ein schlechtes Gewissen ihn überkommt. Weil er schroff war in diesem Moment, aber du sanft und still und freundlich und liebevoll und fürsorglich geblieben bist. Verstehst du, liebe Frau, dieser Schmuck, mit dem der Herr dich ausgestattet hat, der glänzt. Er strahlt, er ist schön, er ist überwältigend, er ist demütigend für den Mann. Bist du so sanft und so still? Manche Frauen haben so einen großen Eifer um ihr Äußeres, investieren so viel Zeit und so viel Geld und so viel Mühe darin, äußerlich schön zu sein, wenn sie doch dieselbe Pflege nur ihrer Seele zukommen lassen würden. Liebe Frau, bete darum, flehe darum, dass du dieses Wesen hast. Bekämpfe ein herrisches Wesen in dir. Tue Buße, wenn es auftritt in deinem Herzen. Da, wo du hässlich warst, in Gottes Augen, da kehre um und suche sanftes und stilles Wesen. Nun, lass mich noch kurz zum Abschluss sagen, gibt es noch irgendeine Anwendung, die wir alle für uns mitnehmen können? Also diejenigen, die jetzt keine Ehefrauen sind, können wir auch etwas davon lernen? Ja, so einfach kommen wir nicht davon heute Morgen. Denn es ist eine eindringliche Warnung an uns alle, zu sehr auf unsere Äußerlichkeiten zu achten, aber den inneren, unsichtbaren, verborgenen Menschen zu vergessen und zu vernachlässigen. Hast du heute Morgen 10-mal in den Spiegel geschaut, um dein Äußerliches zu betrachten, aber hast dich in Wirklichkeit gar nicht gefragt, wie dein Innerliches heute Morgen aussieht? Wie dein Herz aussieht? Eine halbe Stunde lang vor dem Spiegel stehen, aber keine 2 Minuten auf den Knien zu sein vor Gott? Da läuft etwas gewaltig schief. Deine Prioritäten sind falsch. Ja, achte auf Körperpflege, aber vielmehr auf Seelenpflege. Wie schaut dein Wesen aus? Was hat der Herr gesehen in den letzten Tagen? War es köstlich, angenehm, wohlgefällig in seinen Augen? Oder warst du stolz und es ging dir bloß darum, Menschen zu beeindrucken, bloß um Äußerlichkeiten, hast du dich bemüht, dem Herrn zu gefallen. Und so, Gott sei Dank, können wir nun das Abendmahl feiern. Können wir kommen zu dem Herrn und ihm bekennen, dass wir hässlich waren in den vergangenen Tagen. Dass wir nicht diesen Schmuck hatten, mit dem er uns ausstattet. Dass wir Buße darüber tun können. Lasst uns dem Herrn unsere Sünden bekennen. Lasst uns ihm herzlich bitten um Vergebung, um Veränderung, dass wir schöner werden in seinen Augen. Möge der Herr uns seine Gnade dazu schenken, dass wir leben, wie es ihm erfreut und wie es ihm gefällt. Amen.
Amen.